Übrigens, ich war vorher in Jonas Zimmer, hab mein Telefon gezückt, nochmal irgendwie einen Anruf gemacht. Und was sehe ich? Es steht wieder ein neuer Buster.
Ach so, aber davon wusstest du doch Bescheid.
Du hast mir gesagt, dass der dir gefällt.
Ach so, ja, das ist ja quasi gleichzeitig eine Kaufentscheidung.
Ah ja, okay, alles klar. Wie viele Bässe hast du dieses Jahr gekauft? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Glaube, das war der vierte.
Das
Also,
war nicht der vierte.
doch,
Nee.
dieses Jahr einen pro Monat.
Hast du die anderen noch letztes Jahr gekauft? Ah, wie viele Bässe hast du in den letzten 6 Monaten gekauft?
Dann mehr.
Ja. Also ja, Jonas und ich haben uns zum Hobby gemacht, irgendwie alle paar Wochen uns vorzustellen, welche Instrumente wir neu gekauft haben. Das nimmt wirklich langsam absurde Ausmaße an.
Guck mal, ich habe jetzt den Quatsch. Ah ja, super spannend. Und ich habe jetzt den
Das
Quatsch.
ist so blöde. Also echt jetzt. Ja, aber ich meine, solange wir dazu kommen, die alle einzusetzen und die alle auch in unseren Singles und Aufnahmen zu verwenden, macht das Sinn. Bei dem Achtseiter, muss ich dir ehrlich sagen, als Produzent von Wunderkind, habe ich meine Zweifel. Aber wenn du mich überzeugst mit einer spannenden Bassline, die für Achtseiter funktioniert, dann bin ich dafür auch gerne offen. Also.
Ich glaube schon, dass man es unterbekommen kann, ehrlich gesagt. Ich
Ja.
finde es eigentlich schon sehr geil.
Du, also wie gesagt, ich lasse mich gerne überzeugen. Ich habe den aber noch nicht gehört. Also, ja, na, ich bleib mal offen. Ich bleib mal offen der Sache
Leute,
gegenüber.
immer offen bleiben. Offen für alles sein. Deswegen zeigen wir auch jede Woche ganz komische Musik. Bei Coldplay nicht. Coldplay war schön.
Coldplay war schön, ja.
Ansonsten
Aber heute habe ich
komisch.
auch was richtig Schönes dabei. Da freue ich mich auch
Ich
schon richtig
nicht.
drüber. Du hast
Ich
was
habe wieder.
richtig Eigenartiges dabei
Genau, ich habe
heute.
wieder was schön Eigenartiges
Du hast
dabei.
von einem sehr bekannten Künstler, viel bekannter als die Künstlerin, die ich heute mit habe, was sehr, sehr Weirdes gefunden. Das finde ich richtig schön.
Naja, das Ding ist, dass ich glaube, jeder hat den Namen David Bowie schon gehört, aber wie viele kennen heutzutage wirklich noch die Musik, die er gemacht hat?
Vor allem das Album, was du mitgebracht hast. Das Blackstar-Album, ist das richtig?
Genau.
Genau, erzähl du mal.
Sein letztes Album von 2016 und er hat insgesamt 50 Jahre Alben veröffentlicht.
50 Jahre!
Genau, ich.
Warte kurz, ich wusste, dass er von den 70ern an viel gemacht hat. Von den 60ern?
Sein Debütalbum war 1967
Wow!
und das sah so aus. Leute, zückt euer Telefon,
Wow!
schaut euch das an. Und der, also er ist ja viel mehr als ein Künstler, ne, oder als Musiker. Ne, er ist ja Modefigur und definitiv so über das hinausgewachsen, was man jetzt vielleicht nur als, man kann ihn nicht nur als Sänger jetzt darstellen. Ne, das würde ihm ja nicht gerecht werden. Und war, glaube ich, immer einer, der provoziert hat, der auch so dieses Avantgarde irgendwie ausgelebt hat, ne, und ja nicht unbedingt Mainstream-Pop gemacht hat, sondern ja eigentlich Art-Pop. So über die Grenzen hinaus haben wir letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen. Also, das passt jetzt eigentlich ganz gut rein. Und ich habe diesen Song für heute ausgewählt, weil ich gerne noch mal den Bogen zu Noah spannen wollte. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen, warum genau, was das jetzt miteinander zu tun hat. 2016 kam Blackstar raus. David Bowie litt ja schon länger an Krebs. Und ich finde es einfach unfassbar krass, dass sie dieses Album gerade noch so rausgebracht haben. Das war sein größter Wunsch, das noch zu beenden. Und dass er dann 2 Tage später gestorben ist,
Ja,
nachdem
richtig
dieses
tragisch.
Album
Ja.
rausgekommen ist. Und es ist immer schwierig, über so ernste Themen zu sprechen und dem irgendwie gerecht zu werden und dann trotzdem sozusagen das noch weiter über andere Themen zu sprechen. Aber das ist sozusagen der Background. Und für mich ist es immer ein besonderes Album, weil es in meiner Familie auch einen ähnlichen Fall gab. Also da ist so ein gewisses tragisches, verbindendes Element da. Ich glaube, deswegen berührt mich dieses Album noch mal mehr oder erreicht mich diese Emotionalität des Albums noch mal mehr. Und das andere ist wiederum dann eine schöne Erinnerung, dass ich dieses komplette Album einmal live aufgeführt habe.
Was?
Mit allen Songs, genau.
Das Blackstar-Album.
Mhm.
Hast du live aufgeführt?
Mhm.
Krass. Wie kam das denn? Damit habe ich jetzt im Leben nicht gerechnet.
Ja, also das hat sich so ergeben. Wir haben nach einem Programm gesucht und dann, das war, glaube ich, auch genau dieses Jahr oder ein Jahr später, irgendwie so in dem Bereich. Und dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns sozusagen in Gedenken an David Bowie diese Scheibe aufführen.
Wie alt warst du da?
Naja, 2016, 2017.
Ach so, 2016, 17, also
vor 8 Jahren.
Ja, 22, so in der Dreh.
Anfang 20, genau.
Ja. Jetzt frage ich mich aber, also Anfang 20, ich meine, wie war das für dich? Also du hast wahrscheinlich Bass gespielt dann.
Ja, genau.
Wie war das für dich? Musstest du dich viel vorbereiten? Weil ich schätze die Musik nicht als einfach zu spielen ein.
Also es kommt ein bisschen auf den Song drauf an. Es gibt Songs, die haben eine klarere Songstruktur.
Ja.
Und es gibt Songs, die haben es halt nicht. Da muss man sich halt immer Cues suchen. Woran kann man sich orientieren? Kann man sich an der Gesangsmelodie orientieren? Oder kann man sich an irgendwelchen anderen Elementen, an irgendwas klammern, um dem folgen zu können, wo man gerade ist? Wir wollen ja heute über Sue sprechen. Dieser Song hat einen sehr schwierigen Ablauf. Also irgendwie ist es immer das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Man muss halt höllisch aufpassen, dass man da den Faden nicht verliert. Ich fand's basstechnisch aber nicht wahnsinnig fordernd, muss ich sagen. Also ich find's alles geil, was da passiert. Tim Lefevre hat Bass gespielt.
Ja.
Auch ein geiler Sound, ich mag den. Auf Lazarus einen sehr schmatzigen, schönen, abgedämpften Bass-Sound. Auch ein großartiger Titel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mein Lieblingstitel, weil er mich emotional am meisten berührt. Natürlich sehr traurig, aber auch wirklich schön arrangiert. Aber mit dem Song wird, glaube ich, die Verbindung zu dem letzten Podcast nicht ganz so klar. Deswegen habe ich mich dann nochmal umentschieden und zugenommen. Genau, also für mich war es eigentlich ein cooles Programm. Ich konnte es super einstudieren. Auch das mit den Songabläufen fand ich jetzt nicht weiter schlimm. Einfach auch dadurch, dass ich gerade zu der Zeit sowieso auch immer einen Hang zu komplexeren Musik hatte.
Also entweder, so schätze ich dich ein mit Anfang 20. Genau.
Entweder halt genau Progressive so. Oder Fusion. Also gerne auch längere Songs und irgendwie abgefuckte Arrangements.
Ja.
Und deswegen war das eigentlich genau mein Ballpark.
Ja, ich sag mal, ich muss sagen, ich habe zu David Bowie schon immer ein schwieriges Verhältnis gehabt. Also einerseits rein musikalisch gesehen, ja? Ich möchte das gar nicht trennen. Eigentlich ist das Quatsch. Gerade bei David Bowie sollte man es nicht trennen, weil seine ganze Persönlichkeit und die Figur oder auch Person, die er nach außen war, ob echt oder eben als Figur, war immer so relevant für seine Musik auch. Und genau wie du vorhin
ein
gesagt
Stück weit
hast.
Halt auch Vorreiter, ne?
Richtig, richtig. Was ich so wahnsinnig klasse finde an Bowie, ist, dass er immer mutig war in seiner Musik. Also in meinen Augen hat Bowie immer versucht, Dinge zu tun, die andere nicht gemacht haben, was Neues zu versuchen. Also 2016, nach, jetzt wo du sagst, 50 Jahren Alben, so ein Ding wie Blackstar rauszubringen, wo er Hard Rock, Avantgarde, Jazz, alles miteinander verbindet. Also wow, das ist einfach mal eine richtige Ansage. Und das auch noch.
Also ja, nicht nur, also.
Dann auch noch zu, also mit seinem physischen Zustand zu der Zeit.
Ja.
Es ist unfassbar eigentlich der Mut und die Kraft, die das erfordert hat, die er da immer wieder aufgebracht hat.
Er war halt meistens nicht nur up to date, sondern vor allen anderen.
Richtig.
Und das für 50 Jahre, das ist
richtig.
Einfach unvorstellbar. Das können wir jetzt schon gar nicht mehr schaffen.
Ja, das ist so interessant, dass ein Künstler wie David Bowie, das muss man sich mal so vorstellen, wir kennen ihn wahrscheinlich alle für Starman, Space Oddity, Heroes. Und als ich gerade Sue angehört habe, also in der Blackstar-Version vom Blackstar-Album, ist meine erste Reaktion so in der Mitte des Songs irgendwie Porcupine Tree mit David Bowie als Sänger. Also so modern, ja. Das ist ein bisschen wie Miles Davis Wandel über all die Jahre, die Miles Davis Musik gemacht hat. Es ist so selten, dass Künstler es schaffen, sich so über die Jahre zu wandeln und dabei vor ihrer Zeit zu sein. Das ist unfassbar.
Ja, ist halt eigentlich wirklich mehr eine Kunstfigur und hat auch irgendwie so den Grundstein gelegt für so Leute wie Lady Gaga jetzt oder Billie Eilish oder so, ne?
Ja.
Also ich glaube, da ist ja auch ganz, ganz wichtig zu zeigen, so dass das geht, das kann man so machen.
Ja. Das finde ich wirklich, also das finde ich faszinierend. Mein Problem damit, warum ich da so gespaltener Meinung bin, ist, dass es mir einfach nicht sonderlich gefällt. Also das muss ich einfach, also ich respektiere es sehr. Ich respektiere es auch sehr und achte es sehr für die künstlerische Leistung dahinter. Das heißt nur nicht, dass mich die Musik so richtig abholt oder begeistert oder
mehr. Das ist total valider Punkt, das darf man ja am Ende nicht vergessen. Wir hören ja Musik meistens, um Spaß zu haben, um eine gute Zeit zu haben. Und wir
oder wollen um nicht, Emotionen zu fühlen einfach.
Wir wollen nicht Teil von einem Kunstprojekt jetzt sein.
Richtig, richtig. Und das ist das Gefühl, was das Blackstar-Album in mir ein bisschen auslöst. Super spannend für mich als Künstler, analytisch zu hören, was da eben passiert und auch die Person dahinter zu verstehen, die das gemeint hat. Auf der anderen Seite ist es keine Musik, die mich einfach am Herzen ergreift. Und das fehlt mir dabei. Wiederum gibt es ein paar Sachen, die ergreifen mich natürlich bei Bowie im Herzen. Und das sind eben die ich vorhin genannt habe. Zum Beispiel Starman, Space Oddity und Heroes. Weil ich auch zu allen irgendwie eine Geschichte habe. Also ich erinnere mich noch genau, wie ich, da war ich vielleicht 17 oder 18. 18, 19 eher, genau. Und da war ich mit einem sehr engen Freund zusammen irgendwie in der Disco feiern. Und wir dachten uns, so wie man das eben als Jugendlicher macht, lass uns mal vorher irgendwie vorglühen. Und
Disco ist schon so grenzwertig, um sich als alt zu outen. Ne, also wenn Eltern so fragen, und gehst du in die Disco? Finde ich das schon immer sehr skurril, wo ich da am liebsten immer Nein sagen würde. Noch schlimmer, die Stufe drüber ist Fete.
Fete? Oh Gott.
Gehst du auf eine Fete? Wo kommt denn dieses Wort her?
Nee, also wir waren in einem Club.
Dankeschön.
Entschuldigung. Da kam der Boomer an mir durch, du hast recht. Nee, und wir waren im Club und wir wollten vorglühen irgendwie und sind dann zur Tanke gegangen, natürlich, und haben uns halt Bier gekauft.
Tanke,
und auf dem Weg zur Tanke und auf dem Weg zurück.
Tanke, ich kauf Season. Shoutout an HGIT.
Ich kam zurück und, also auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück, haben wir halt lautstark durch die Straßen Starman gesungen, im Duett einfach. Und so, das sind so Sachen, die verbinde ich irgendwie mit dem Song. Abgesehen davon, dass ich den auch nüchtern und mit viel Freude gehört habe. Aber mein enger Freund damals und ich, wir haben den Song einfach beide geliebt. Und das war so unsere Verbindung, den immer zusammen zu singen. Also daran erinnere ich mich sehr bildlich.
Ja, das war eine schöne Erinnerung. Ja, aber keine Macht den Drogenleuten.
Nein, auf keinen Fall. Und Alkohol ist sowieso scheiße. Aber in der Zeit fand ich das dann doch sehr amüsant. Aber Heroes spiele ich selber live. Also mit meiner Coverband Cover wie Heroes. Allerdings covern wir eine Coverversion von Heroes, nämlich die Motorhead-Coverversion, die wesentlich härter ist als
geil,
die Bowie-Version.
Kann ich mir vorstellen. Muss ich mir
lohnt
mal anhören.
Lohnt sich. Also kann man sich echt mal geben. Das ist wirklich eine coole Coverversion. Macht auch tierisch Spaß zu spielen. Und hinter Heroes ist ja auch also hierzulande hat Heroes ja auch eine sehr große Bedeutung. Letzten Endes hat Bowie das 87, ich glaube, das hatte nochmal einen großen Einfluss. Ich hoffe, ich sage jetzt keine falschen Zahlen. 87, 2 Jahre vor Mauerfall, nahe der Berliner Mauer gespielt. Denn den Song hat er, ich meine, 10 Jahre vorher veröffentlicht. Und zwar mit der Inspiration eines sich küssenden Pärchens an der Mauer. Also er hat von seinem Studiofenster aus, wenn ich mich recht erinnere, ein Pärchen sich küssen sehen. Und hat davon inspiriert diesen Song geschrieben.
Ah ja, cool.
Und dann 2 Jahre vor Mauerfall den performt. Und ich muss das ganz kurz raussuchen, entschuldige mich bitte. Genau, ich habe auch ein sehr schönes Zitat dazu gefunden, wo er über diese Performance spricht. It was one of the most emotional performances I've ever done. I was in tears. There were thousands on the other side that had come close to the wall. So it was like a double concert where the wall was the division. And we could hear them cheering and singing from the other side. God, even now I get choked up. It was breaking my heart and I'd never done anything like that in my life. And I guess I will never again. It was so touching. Bowies Erzählung darüber, wie von beiden Seiten der Mauer sich Menschen versammelt haben, um dieses Konzert zu hören. Mhm. Sehr ergreifende Geschichte. Und auch für uns hierzulande wirklich eine große Bedeutung dahinter. Also Bowie, eine sehr interessante Persönlichkeit. Hat mich sehr gefreut, dass du was von ihm ausgewählt hast. Lass uns gerne noch ein bisschen über den Song quatschen, oder?
Auf jeden Fall, das dachte ich mir gerade auch schon. Ich meine, wir können einen ganzen Podcast über David Bowie
füllen. Wirklich, wirklich, also, 10 Podcasts.
Könnten wir, da kannst du sicherlich eine Menge recherchieren und eine Menge interessante Stories auskramen. Sehr gut, dass du da schon ein bisschen was am Start hattest.
Ja,
weil ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Song auseinandergesetzt und ein bisschen weniger Background-Stories rausgesucht. Zum Song. Ich glaube, das Besondere bei dem Song ist, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Songs, die ja so baukastenmäßig funktionieren, wir haben ein Intro, wir haben eine Strophe, dann kommt ein Refrain, dann kommt wieder eine Strophe, ne, und so weiter und so fort, wo man eigentlich so die Teile immer wieder durchrotiert. Das trifft auf den Song halt einfach nicht zu. Ne? Du hast einen Riff, was die ganze Zeit durchläuft. Es gibt immer mal Elemente, die dann mit dazukommen, verschiedene Synth-Sounds oder mal so Bläsereinwürfe, also Saxophon. Das und was den Song, glaube ich, aber ausmacht, ist diese Metamorphose von diesem eher Rock.
Metamorphose. Geil, Jonas. Das ist das letzte Wort, mit dem ich gerechnet habe. Ich lieb's. Schön. Weiter bitte.
Soll ich Verwandlung sagen?
Nein, nein, bitte. Ich lieb's.
Von diesem Rock- oder Hardrock-Riff schon fast, weil ich finde es wirklich böse auch, hin zu, ja, eigentlich was Elektronischem. Ne? Also es wird immer elektronischer. Es ist dann nicht mehr der natürliche Bass-Sound. Es ist dann mit Oktava der Sound. Auch so die, was vorher die E-Gitarre macht, wird dann auch, klingt dann auch elektronischer. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wie sich das so über den Song entwickelt. Also es ist sehr viel, ja, das, was Prog eigentlich ausmacht, auf dieser Popscheibe.
Ja, ja.
Na, also es ist wieder, du kannst dem nicht ein Genre zuschreiben, das funktioniert nicht.
Absolut,
und
absolut.
Du hast natürlich
in dem Song sind 5 Genres gefühlt.
Ja, ja, und du hast natürlich auch eine spannende Besetzung auf dieser Scheibe, weil er sich viele Studiomusiker rangeholt hat, was habe ich gerade gesagt, die aber auch einen recht reichen Jazz-Background haben.
Ja.
Wie zum Beispiel Tim Lefebvre, den ich zu einer ähnlichen Zeit, ist wahrscheinlich noch ein Jahr länger her, einfach im Telegrafen, heißt der Laden, glaube ich, in Leipzig gesehen habe, mit dem Michael-Wolny-Trio.
Ach was.
Auf dem Kontrabass.
Cool.
So, und dann hörst du den 1-2 Jahre später auf der David Bowie-Scheibe, wo da dieses Werk abgerissen wird.
Dafür ist ja auch die Blackstar-Scheibe bekannt, dass er sich da eben Jazzmusiker rangeholt hat und das mit denen gemeinsam aufgenommen hat. Ich frage mich da immer wieder ein bisschen, wer hinter dem Arrangement steckt.
Das ist eine gute Frage, das kann ich tatsächlich auch gar nicht beantworten.
Und ich frage mich auch, entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, wie viel Einfluss da Tony Visconti hatte. Also Visconti ist ja der Produzent vom Blackstar-Album. Und wenn ich mich nicht irre, hat Visconti Heroes produziert. Und das ist so ein breites Spektrum. Der Typ, der 40 Jahre vorher Heroes gemacht hat, macht Blackstar 2016. Ja, also das ist, als Produzent hast du wahnsinnig viel Einfluss darüber, wie die Musik sich entwickelt. Teilweise genauso viel wie der Künstler selber. Und
manchmal sogar mehr.
Manchmal sogar mehr. Deswegen finde ich jetzt wahnsinnig interessant, würde mich sehr interessieren, falls das jemand weiß, bitte updatet uns, wer hat das Arrangement gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Weil das ist echt ein Meisterwerk. Aus rein künstlerischer Perspektive ist das wirklich unfassbar beeindruckend, was das für ein Arrangement ist, in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Du hast ja heutzutage alle Möglichkeiten, im DAW Sachen zu produzieren. Du kannst es quasi einfach programmieren, suchst dir den entsprechenden Sound raus, wenn es ein Blasinstrument sein soll, ne, nimmst du halt irgendein Saxophon-Plugin oder sowas, schmeißt das rein und dann funktioniert das. Dadurch, dass es so niederschwellig ist, hast du natürlich auch sehr viele Situationen, wo solche Arrangements, naja, doch eher rudimentär funktionieren und da vielleicht nicht unbedingt das Maximum rausgeholt wird.
Ja.
Und hier ist es halt genau das Gegenteil. Ich meine, ich finde die Bläsersätze auf der älteren Zu-Version natürlich noch mal deutlich beeindruckender, weil auf Blackstar, muss man sagen, sind es ja meistens eher einzelne Einwürfe und verschiedene Layer, die Donny McCaslin eingespielt hat. Ich glaube, manchmal gibt es auch mal 2-3-stimmige Sachen. Aber das finde ich insgesamt auf der älteren Version deutlich spannender. Das ist für mich jetzt hier nicht so das Kernelement. Das ist vor allem eigentlich der Groove, das, was in der Rhythmusgruppe passiert. Und so ein bisschen auch die Entwicklung des Sounds über den ganzen Song.
Ja, ich glaube gerade diese Entwicklung des Sounds, du hast ja vorhin gesagt, das ist nicht so der Baukastensong. Und es trägt wirklich alles dazu bei, ja. Also einerseits ist da diese Entwicklung, das ist einfach das Thema, das immer weiter entwickelt und gesponnen wird und größer wird und bombastischer und gleichzeitig immer mehr rockt. Irgendwo gegen zwei Drittel oder drei Viertel des Songs kommt dann dieses fiese Bassriff, was dann auch dazu kommt. Also wow, wo ich mir so richtig irgendwie... Da kocht es dann langsam in mir hoch. Also es gibt so Teile in dem Song, wo ich auch wieder richtig emotional ergriffen werde. Und dann an der anderen Stelle verlässt es mich leider wieder. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu. Trotz allem, das ist wirklich wahnsinnig spannend, wie diese Entwicklung musikalisch instrumentiert in jeder Facette des Songs und letztlich natürlich auch mit Bowies Gesang immer weiter gesponnen wird. Das ist echt, echt krass.
Dieser Song finde ich durch die Melodie des Gesangs, aber auch durch den Gesang selbst und so sind die Elemente, das hat was sehr Dämonisches.
Schönes Wort, das passt dazu, ja.
Dieser Song. Also ein ganz komisches Gefühl, wenn man den hört, kann ich mir vorstellen, was man so selten hat.
Ja.
Also ich würde ihn wirklich als dämonisch beschreiben.
Was sagt dein Herz? Fühlst du dich eher zu der älteren oder zur moderneren Fassung hingezogen?
Schon die neuere.
Ja.
Ich fand die aber sehr beeindruckend. Ich habe die ja vorhin auch das erste Mal gehört. Mir hat die sehr gut gefallen. Ich musste noch mal reinhören. Deswegen ist es jetzt ein bisschen ein unfairer Vergleich. Ich finde die Energie schon einmalig. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich genau diesen Song ausgewählt habe. Und noch mal den Bogen spannen wollte zu Noah, weil ich die Energie, vor allem das Schlagzeugspiel, finde ich, kann man sehr gut miteinander vergleichen. Bei Noah spielt ja Lewis Cole Schlagzeug und hier jetzt Mark Juliana, der sonst auch sehr reichen Jazz-Background hat, mit Donny McCaslin, Brad Mehldau zusammenspielt. Also für alle, die nicht im Jazz bewandert sind, zwei aktuell sehr große Namen der letzten Jahre. Und ich habe den vorher auch schon gehört auf Avishai Cohen-Alben.
Ach was.
Ja, wo er sehr, also diesen israelisch inspirierten Jazz spielt mit allen möglichen komplexen Taktarten.
Ja.
Und das sehr souverän spielt. Und hier eben ein ganz anderer Kontext mit einem sehr energetischen und kleinteiligen Schlagzeugspiel. Wahnsinnig anspruchsvoll, auch elektronisch anmutend, sage ich mal, und vergleichbar mit Lewis Cole. Und man kann es auch als Jungle Drums beschreiben. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Also es ist jetzt kein offizieller Name, aber...
Ich kenne Welcome to the Jungle.
das hilft jetzt nicht so sehr.
Ist mir jetzt tatsächlich auch ein neuer Begriff.
Und das ist, also Jungle ist ein Subgenre von Breakbeat. Also so 90er Jahre elektronische Musik, wo Schlagzeug zerschnipselt wurde und dann resampled wurde, neu angeordnet wurde. Und das lebt eben von dieser Kleinteiligkeit, von dieser Abwechslung, dass es nicht sich alle vier Beats wiederholt, sondern immer kleine Änderungen hat.
Ja.
Und halt sowas Aufwühlendes irgendwie hat.
Ja, das hat's auf jeden Fall.
Und davon sind die beiden inspiriert. Und ich finde diese Entwicklung einfach, wenn man sich das mal überlegt, wahnsinnig spannend. Also du hast jemanden, der Schlagzeug spielt oder etwas programmiert hat. Dann nehmen das andere, zerstückeln das, ordnen das neu, da hast du schon mal was Neues. Und davon lassen sich dann wiederum, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Schlagzeuger inspirieren, um das nachzuspielen.
Das ist eine krasse Entwicklung. Das ist krass.
Dann was Gesampeltes analog nachspielen.
Das ist krass. Interessant. Oh,
weil
wow,
das ist ja genau die Entwicklung, die da dahinter steckt. Und deswegen dieser Vergleich zu elektronischer Musik macht dann auch total Sinn.
Natürlich, ja. Krass, sehr schön, wieder was Neues gelernt. Ja, und stimmt, jetzt spüre ich auch, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest mit der Verbindung zu Noah. Jetzt macht das für mich mehr Sinn.
Genau, weil die haben da halt beide diesen ähnlichen Stil und Background.
Ja.
Und genau, ich wollte es einfach gerne nochmal aufgreifen, weil das was ist, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet. dieser Schlagzeugstil. Und ich finde den Sound auch geil. Ich mag den Schlagzeugsound auch bei Sue. Ich mag die Snare und so. Das klingt irgendwie gut. Das reißt einen mit, was er auf der Hi-Hat macht, dieser Akzent und so. Finde ich alles tierisch. Und beide Schlagzeuger, also Schlagzeuger sind ja sowieso meine besten Freunde. Als Bassist.
Natürlich nicht Gitarristen.
mit denen spiele ich immer am liebsten zusammen. Das ist das Fundament von der Band.
Mhm.
Und die Sachen, wo die gespielt haben, sind mir einfach relativ nah am Herzen. Ja. Also Louis Cole hat zum Beispiel auch mal bei Snarky Puppy mitgemacht. Genevieve Attardi, das habe ich letzte Woche leider vergessen zu sagen, das wollte ich gerne mit einstreuen, hat auch beim Family Dinner mitgemacht. Das war, also habe ich total vergessen irgendwie. Da haben die in Zusammenarbeit mit ganz vielen Sängern und Sängerinnen jeweils einen Song gemacht, also sehr abwechslungsreiche Scheibe, auch total spannend, die gleiche Band mit den unterschiedlichsten Sängern einfach zu erleben, möchte ich auch noch mal kurz empfehlen. Und natürlich Avishai Cohen, auch sehr in meinem Herzen, habe ich auch sehr, sehr viel gehört. Und das Mark Juliana, also diese Bandbreite, finde ich eigentlich immer faszinierend. Also egal, was es jetzt für ein Instrument ist, wenn Leute in der Lage sind, authentisch Jazz zu spielen, authentisch Funk zu spielen, authentisch Rock zu spielen, authentisch Pop zu spielen, als Solist zu funktionieren, auch in einem Satz als Sideman zu funktionieren, die dann eben entweder bei David Bowie oder, weiß ich nicht, damals Phil Collins oder was weiß ich, da auf der Bühne standen und dann, weißt du, zwei Wochen später irgendwie Jazz-Festival gespielt haben.
Tierisch, ja.
So, das finde ich einfach immer faszinierend. Und das war für mich eigentlich auch immer so ein Vorbild, das will ich auch. Diese Bandbreite und einfach, nicht so einen Tunnelblick haben, sondern einfach offen sein für alles, ausprobieren und eine große Palette an Stilen bieten zu können.
Das verstehe ich voll. Das ist wirklich eine große künstlerische Leistung, wenn man dazu imstande ist. Finde ich auch sehr beeindruckend. Ich glaube, an der Stelle würde ich dann mal mit meinem Musikvorschlag weitermachen.
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn euch das mit den Breakbeats interessiert, kann man natürlich auch selbst mal googeln. Eine Empfehlung vielleicht, Goldie Inner City Live von 1994.
Kenne ich auch nicht.
Dann, glaube ich, wird es noch mal relativ klar, was es mit diesen Schlagzeugstilen, wie die miteinander verbunden sind.
Cool. Danke für den schönen Insight. Ich muss dringend nochmal auf Toilette, bevor ich weitermache.
Okay, jetzt kommt ein Jingle. Wenn der vorbei ist.
Sehr geehrte Damen und Herren, in den folgenden 30 Minuten führen Jonas und ich eine intensive Abhandlung über unsere Beziehung zueinander. Aus Jugendschutzgründen haben wir diese zensiert. Nun das Wetter.
Yeah. Alrighty. Und genau dafür haben wir Jingles.
Für Toilettenpausen. Genau, machen wir weiter. Ich habe einen Song von einer noch relativ unbekannten Künstlerin mitgebracht. Und zwar heißt die Künstlerin Eloise, eine Britin und...
Ah, das ist die Britenfolge.
Was? Die Britenfolge?
Na, David Bowie ist auch Brite.
Stimmt, natürlich, ja. David Bowie hat übrigens mal in Deutschland gelebt, wusstest du das?
Nee, aber überrascht mich auch irgendwie nicht.
Ja.
Ist ja so schön hier, ne?
genau, also Eloise. Ja, Eloise ist noch recht unbekannt. Ich habe ihren dafür, ich meine sogar bekanntesten Song mitgebracht, nämlich Subside. Subside ist der letzte Song auf ihrem ersten Album. Das kam 2019 raus.
EP.
Genau, ja. Das Album heißt This Thing Called Living und hat gerade mal 4 Songs, was super sympathisch ist. Aber jeder von den 4 Songs ist ein dermaßener
Banger. Danach brauchte sie einfach eine künstlerische Pause. Das war einfach zu viel.
Leute, wirklich.
Völlig leer gebrannt nach 4 Songs.
Was ist das? Leute, dieses Album ist unnormal gut. Also das geht nicht. Ohne Mist, das geht einfach nicht. Zu dem Zeitpunkt ist sie noch super jung gewesen. Ich meine, sie muss wahrscheinlich, warte ganz kurz, wann kam das Album raus? 2019, 19 oder 20 Jahre muss sie gewesen sein.
No, not bad.
Also auch für das, was da an dem Album passiert, ganz toll. Ich stehe total auf die Texte.
Naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel tatsächlich von ihr ist, ne? Sind die Songs auch von ihr und von ihr arrangiert? Ich meine, dann wäre es natürlich wirklich krass mit dem Album, wenn sie jetzt natürlich Produzenten hat und ich will ihren Gesangspart gar nicht kleinreden oder so, der ist super. Aber das schätze ich als, das ist halt schon deutlich realistischer, ne, als jetzt vier
ich
Songs
weiß,
komplett eigenständig zu komponieren und dann noch zu arrangieren für die
ich
Band.
Ich weiß, was du meinst. Zum Thema Arrangement leider wieder, hier gibt's wenig Infos. Wenig, was ich rausfinden konnte, weil Eloise einfach noch nicht so sonderlich bekannt ist. Hier gibt es keine Wikipedia-Artikel, die ich da durchforsten kann. Und es gibt auch wenige Interviews.
Leute, setzt euch ran. Wikipedia jetzt.
Also echt, ich brauche da mehr Infos zu dieser Künstlerin. Ansonsten, ich habe tatsächlich alle ihre YouTube-Videos einmal bis unten durchgescrollt, um herauszufinden, wann das älteste ist. Das ist 9 Jahre her. Da muss sie also noch unter 18 gewesen sein. Da hat sie einen Original-Song von sich gespielt, singt bereits mega gut, also echt krass, gerade für das Alter. Begleitet sich selber auf Gitarre, so eine ganz nette Unplugged-Geschichte ist das. In dem Sinne sehr spannend, ich wüsste wirklich gerne, wie viel da kompositorisch, arrangement-technisch von ihr gekommen ist oder nicht. Es spielt aber auch an einem gewissen Punkt wiederum keine Rolle, es ist einfach wahnsinnig gut gemacht.
Das spielt beim Hören überhaupt gar keine Rolle. Das spielt höchstens halt jetzt eine Rolle, wenn wir halt drüber sprechen.
Richtig.
So, dass man dann irgendwie mal auf Sachen eingehen kann oder so oder ins Verhältnis setzen kann. Jetzt fürs Hören war mir das auch total egal, von wem das wie entstanden ist. Entweder es klingt gut und ich habe Freude dran oder halt nicht.
Ja. Richtig, in dem Sinne, 4 Songs, das Album geht insgesamt, steht hier bei Spotify, 11 Minuten und 29 Sekunden.
Oh.
Ich lieb's.
Das wäre quasi nicht mal ein Dream Theater Song.
Das geil, das schönster ist, Vergleich.
Da ist John Petrucci gerade mit seinem Gitarren-Solo fertig.
Richtig, so ist es. Dafür ergreift mich jeder Song im Herzen. Es sind richtig tolle Texte, also die Texte sind mal nicht so klischeehaft gesetzt. Ich habe ein schönes Interview gefunden, da sagt sie auch, da erzählt sie...
Recherche, Robert, hier richtig am Start heute.
Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Gerade weil es eben von ihr so wenig Informationen online zu finden gibt, habe ich mir da echt Mühe gegeben. Und in diesem Interview mit dem Fast Forward Magazin erzählt sie über viele schöne Dinge, über Tattoos und Pizzabacken, über die Pandemie und alles Mögliche. Aber auch interessant, sie erzählt über Songwriting und das ist ja für uns als Songwriter auch immer wahnsinnig spannend. Da wird sie von der Interviewerin gefragt, beziehungsweise wird ihr gesagt, dass sie eben eine Old Soul ist, musikalisch und inhaltlich. Was mega spannend ist, sie antwortet darauf, ich bin mit sehr alter Musik aufgewachsen. Als Kind habe ich wahnsinnig gerne die alten Schwarz-Weiß-Musical-Filme geguckt. Meine Texte beeinflusst das definitiv auch. Die KünstlerInnen, die mich heute inspirieren, haben ihre Texte damals ganz anders geschrieben. Weniger erzählend und faktenorientiert. Und das finde ich ganz spannend. Genau das hört man in ihrer Musik raus. Also die Texte, die sie schreibt, die sind eben nicht so, weiß nicht, so klischeehaft gesetzt. Die sind ein bisschen mehr charmant, locker, persönlich entspannt. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Art, Texte zu schreiben. Das hat mich richtig schön angesprochen. Ich liebe, wie sie die gesanglich darstellt. Also diese kleinen Filler, diese kleinen Verzierungen, die sie mit der Stimme macht, wunderschön, wunderschön. Dazu diese sehr subtile, entspannte, lockere Stimme, die das alles unterstreicht. Echt.
Ich bin begeistert.
Ich mag das Timing
auf jeden Fall sehr gerne von ihr.
Ja.
Ne, wie sie sich zum Schlagzeug quasi orientiert. Das ist für mich tatsächlich und natürlich die Gesangsmelodie auch immer wichtiger als der Text. So, ich meine, das Thema müssen wir jetzt nicht wieder ausweiten, aber das ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen. Also ich mag die Gesangsmelodie sehr gerne, ich mag ihr Timing sehr gerne. Zu dem Groove, genau.
Ja. Auch interessant, dass ihre Eltern beide Schauspieler sind und ihre Mutter auch Sängerin und Pianistin. Und der Vater ihrer Mutter, also ihr Großvater, war wohl auch Jazz-Trompeter. Also das kommt alles in diesem schönen Interview hervor. Also auch wieder eine sehr musikalische Familie. Ist immer schön zu sehen, wenn da so die Legislatur geht, so weiter. Alle werden Musiker. Sie sagt selber, es war irgendwie klar, dass sie irgendwann ein Album produziert. Sie erzählt auch schöne Dinge, dass sie sich nicht hinsetzt, um Musik zu schreiben. Und das finde ich ganz spannend für uns als Songwriter, ist das ja immer sehr interessant rauszufinden, wie andere Künstler Songs schreiben.
Was meinst du damit, sie setzt sich nicht hin? Das passiert einfach. Oder sie setzt sich nicht aktiv hin zum Schreiben? Oder wie ist das zu verstehen?
Sie erzählt, dass sie schon seit Kindesbeinen an einfach so Songs geschrieben hat. Das heißt, sie ist rumgelaufen, sie ist rausgegangen und ihr sind Ideen zugeflogen. Und heute macht sie das so, sie schreibt nie Texte auf, sie macht einfach Sprachmemos. Bei denen hört man auch auf diesen Sprachnotizen Gläser klirren, weil sie irgendwie im Pub sitzt. Und finde ich sehr sympathisch, dass sie dann einfach Sprachmemos macht und das so aufzeichnet. Und noch sympathischer finde ich, dass sie wie jeder Songwriter so ihre eigenen Regeln hat. Sie spricht davon, ich schreibe nie etwas auf, ich mache mir immer nur Sprachnotizen, ich habe dabei zwei Richtlinien. Wenn ich mich schnell und dauerhaft an einen Text erinnern kann, dann ist er richtig. Und wenn ich einen Tag einen Song schreibe und am nächsten Morgen direkt nach dem Aufwachen noch weiß, wie er ging, dann lohnt es sich daran weiterzuarbeiten. Das sind meine Regeln. Finde ich mega spannend. Jeder Songwriter hat so seine Regeln. Eine von meinen ist zum Beispiel, wenn der Song mit Akustikgitarre und Gesang funktioniert und sonst nichts hat, dann ist es ein guter Song. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich daran auch nicht weiterarbeiten. Jeder hat so seine kleinen absurden Regeln. Bruno Mars zum Beispiel, der sagt, ich versuche Songs zu schreiben, die ich gerne auf der Bühne performe. Also jeder hat so seine Richtlinie, nicht wahr?
Alles geile Regeln. Also die Regeln von ihr machen für mich total Sinn, zu sagen, sie setzt sich nicht hin, um zu komponieren. Weiß ich nicht, ob das klingt sehr nach einem Interview-Statement irgendwie, dass man so raushaut und es klingt irgendwie gut. So richtig plausibel ist es für mich ehrlich gesagt nicht. Also natürlich so Textschnipsel, so. Und Melodien und so, natürlich, das kann im Moment einfach kommen und dann nimmst du das auf, aber spätestens an dem Punkt, wo du das dann erarbeiten willst, ja. Ne? Also das, was sie sagt, wenn sie sich am nächsten Tag noch dran erinnert, dann lohnt es sich, das weiter zu verfolgen. Richtig. Spätestens dann setzt sie sich ja ganz bewusst hin. Deswegen ist die Aussage ja irgendwie auch ein bisschen Quatsch.
Das deutet sie auch an, dass diese Ideen ihr eben zufliegen und dass sie versucht, im Park, im Pub, draußen in der Natur auf diese Ideen zu kommen. Und wenn ihr dann diese Idee gefällt, dann arbeitet sie weiter dran. Ja. Natürlich, also um das letztlich fertig zu produzieren, um das fertig zu machen, erst recht beim Aufnahmeprozess weiß jeder Künstler, wie wahnsinnig viel dann nochmal passiert, während du aufnimmst. Und das ist natürlich ein Prozess, den du, sei es auf dem Boden sitzend, sei es stehend, aber den du mehr oder weniger mit einem fokussierten Prozess machst.
Genau, da kommst du halt nicht drum herum, außer sie outsourced das.
Richtig, außer es machen komplett alle für sie, genau, und sie kommt nur zum Singen.
Ich erarbeite das nicht.
Aber das bezweifle ich. So wirkt auch nicht die Musik für mich, dafür ist es zu persönlich. Und das ist auch so ein interessanter Punkt eben. Mit der Arbeit mit einem Produzenten, selbst wenn jemand anders für sie den Großteil der Arrangements da setzt. Ja, also gerade zum Beispiel Bassgitarre, die ist mega geil gesetzt. Also ich weiß nicht, wie genau du drauf gehört hast, aber Bassgitarre und Groove, das ist mega schön gesetzt, ja. Und sie spielt selber Gitarre und Klavier. Also kann es sein, dass sie da viel Einfluss nimmt auf die Gitarrenparts in dem Song. Aber gerade bei Bassgitarre und Drums, das ist schon auch sehr ausgecheckt gesetzt, finde ich. Für diese Lockerheit, die dahinter kommt, da muss man schon auch trotzdem sehr genau wissen, was man da wie tut.
Also ich finde es sehr gut, aber wenn du da fähige Leute hast, dann ist es auch nichts wahnsinnig Besonderes.
Richtig,
gesagt.
Aber wir haben davon geredet, dass sie das als Songwriterin selber macht. Und das ist eben dann der Punkt, wo ich auch glaube, da muss das im Arrangement wahrscheinlich der jeweilige Instrumentalist mehr oder weniger entschieden haben.
Das denke ich nämlich auch. Ne? Also das würde mich schon sehr, sehr, sehr überraschen, wenn das eine fixe Linie gewesen wäre. Ne? Da holt man sich Mitmusiker ran. Und die spielen das dann, die kriegen einfach einen Sheet mit den Chords drauf und vielleicht gibt es irgendwo einen Akzent, den man in der Band gemeinsam macht oder eine Pause, die man einhalten muss, dann ist das mit drin. Und den Rest entscheiden dann die jeweiligen Instrumentalisten selbst. Also da hat sie vermutlich, wäre jetzt zumindest my guess hier, my hot take, hat sie nicht so viel mit zu tun. Und ich finde es auch super, was die spielen, aber es ist jetzt auch nicht total neu oder unkonventionell oder so.
Nein,
das
entspricht
schon voll dem Genre, was man da geschmackvoll spielen würde. Und das machen sie ja auch auf jeden Fall. Das ist geschmackvoll, es ist gut gespielt, es groovt, so alles wunderbar. Aber auf der Seite kriege ich jetzt nicht viel frischen Wind.
Ja,
muss ich auch sagen. Also es ist ein super Track. Ich werde mir auch die EP definitiv noch mal anhören. Und ich finde alles gut. Aber es klingt, finde ich, auch sehr trotzdem nach Soul aus dieser Zeit. Aus der, ja. Ne, auch so Georgia Smith oder Celeste oder sowas. Ne? Es ist alles geil, aber man erkennt doch dann schon die Sachen wieder. Es hat so eine gewisse Soundästhetik, so eine gewisse Spielweise, die dahinter steckt. Und auch wenn sie jetzt vielleicht im Text da eine andere Herangehensweise hat, wie das sicherlich auch jede Sängerin und jeder Sänger hat, der nicht ChatGPT benutzt dafür. Genau, habe ich jetzt davon tatsächlich nicht so viel frischen Wind bekommen.
Nee, ich glaube, frischer Wind ist auch nicht das, was man unbedingt suchen muss in dem Album. Es ist modern, aber auf eine bekannte Weise. Im Prinzip, wie du es gerade gesagt hast, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Was ich eigentlich sagen wollte, war, wer immer sich da als Instrumentalist oder als Produzent kompositorisch oder im Arrangement eingebracht hat, hat einen sehr guten Weg gefunden, die Stimme zu unterstützen. Die Stimme steht eben wahnsinnig im Vordergrund in diesem Song und der Rest ist einfach perfekt drumherum gebaut, sodass man es gerne und gemütlich und angenehm auf sich wirken lassen kann, die Texte mitfühlen kann, mitverstehen kann. Und das ist einfach in meinen Augen eine große Leistung, eben abseits von dem, was sie selbst dort an Leistung erbringt, wirklich immer stark, wenn Instrumentalisten oder Produzenten das so gut unterstützen können, dass dieses Gesamtkonstrukt, was da am Ende entsteht, einfach fließend zusammenpasst. Es gibt zu oft Produzenten zum Beispiel, die den Künstler nicht verstehen werden. Oder Künstler, die mit dem Produzenten nicht zusammenarbeiten können, weil die unterschiedliche Dinge verfolgen, weil die von unterschiedlichen Stilen herkommen, weil die unterschiedliche Dinge für richtig halten oder für falsch halten. Und ich finde, dort kommt einfach alles auf eine sehr harmonische, angenehme Art und Weise zusammen und erlaubt, dass diese doch gar nicht so simpel gesetzte harmonische Struktur, eben nicht Four-Chord-Pop-Song, sich sehr soft und easy anfühlt, sodass man nicht das Gefühl hat, ich höre hier Jazz oder ich muss mich hier auf irgendwas einlassen, sondern ich höre hier so einen großen Anteil von Soul mit ein bisschen Jazz gepaart in einem Pop-Konstrukt gesetzt und das macht alles einfach Sinn. Und am Ende noch ein bisschen schöner Scat-Gesang, damit das Ganze ausläuft. Einfach sehr angenehm gesetzt. Das macht richtig Spaß zu hören, macht mir immer gute Laune.
Es ist nichts an dem Song dran, was einen irgendwie stören könnte. Ne? Es ist alles sehr rund, sehr wohl überlegt.
Richtig, richtig. Sehr angenehm zu hören. Das also komplettes Gegenstück zu David Bowie, was auch auf seine Weise sehr rund ist, Sue vom Blackstar-Album, aber eben dann doch immer wieder Momente bietet, an denen man sich denken kann, oh, das wird mir jetzt zu viel. Das ist jetzt, daran reibe ich mich jetzt an der Stelle.
Ja, klar, also David Bowie ist da halt deutlich mehr, ich sag mal, Kunst, ne, provokanter und probiert aus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich bei Eloise meinte. Das ist schon eher in den sicheren Gewässern, das Ganze. Natürlich, trotzdem hat es seine Berechtigung und es ist super. Aber es ist da natürlich jetzt nicht provokant, nicht irgendwie frisch oder polarisiert da jetzt irgendwie. Ne? Wenn jemand sagt, ich höre gern Soul, dann kannst du den Song empfehlen und er wird seine Freude damit haben.
Richtig. Das ist ja aber auch das Schöne, dass man letztlich, manchmal hört man Musik eben aus künstlerischer Perspektive, man möchte provoziert werden, man möchte sozusagen aus der Reserve rausgelockt werden. Und manchmal hört man Musik einfach nur, weil man die genießen möchte, weil man im Herz ergriffen werden möchte, weil man schöne Texte hören will, weil man diese seichten Melodien am Ohr entlang zwirren haben möchte.
Genau, ja. Man steht gerade im Fahrstuhl und
naja, Fahrstuhl-Jazz ist es nun wirklich nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Also, ich find's richtig toll. Mich hat wirklich die komplette EP sehr begeistert. Ich höre die richtig gerne. Und es gibt mir doch genau die Menge an Neuerung, damit es seinen eigenen Charakter hat. Und damit bin ich vollkommen fein. Also ich finde, Eloise hat sehr viel Persönlichkeit in der Musik, ohne es provokant machen zu müssen.
Auf jeden Fall. Also es muss auch nicht permanent das Rad neu erfunden werden.
Richtig, genau das, genau das. Das macht es für mich genau zu einem richtig angenehmen hörbaren Track. Generell, ja, die ganze Scheibe. Sehr
dann
empfehlenswert.
Haben wir doch wieder eine gute Mischung.
Ja.
Ein abgefuckter Track. Ja. Und ein Track, den man sich gut zum Runterkommen und einfach zum Genießen anhören kann.
Viel Spaß damit.
Bisschen zum Durchatmen nach Su.
Richtig, richtig. Also wahrscheinlich zuerst Su anhören und danach Subside.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Andersrum wird das vielleicht eure Laune am Tag doch kompliziert beeinflussen.
Die innere Zerrissenheit, die man dann den restlichen Tag mit sich rumträgt.
Die innere Zerrissenheit, das ist schön. Das ist schön. Ja, doch, so geht's mir jedes Mal, wenn ich die Blackstar-Scheibe höre. Innere Zerrissenheit, das ist immer das Resultat davon.
Cool. Also, das war Headliner im Herzen für diese Woche.
In dem Sinne, habt eine schöne restliche Woche. Ich kann nur empfehlen, heute hatte ich mal schwarzen Tee, nach Wochen an grünem Tee. Und habe wieder meine Laune daran gefunden, kann ich nur empfehlen. Hat jetzt überhaupt nichts mehr mit der Musik zu tun, aber ich wollte noch ein Wort zum Tee verlieren.
Können wir demnächst wieder ins Intro packen dann. Ausführlicher Stimmt. Bericht.
Ja, ein ausführlicher Bericht. Diesmal habe ich mich nicht verschluckt. Ich habe mich nicht räuspern müssen. Ich habe, weißt du, also ich werd fast Profi.
Wow, Robert.
Das sind große Leistungen für mich. Das
ist ja wunderbar.
Ja, ja.
So.
Nächstes Headline Mal verbrenne ich mich wieder, versprochen.
Peace out.
Bye, bye. Outtake Madness.
Let's not show this. Wie geht denn das?
Was ist denn mit deinem Mikrofon? Das ist doch kein Zustand. Jonas, du musst dir. Also wirklich.
Ich muss dir nochmal kurz die Wampe einziehen.
Na, dann musst du aber.
Was mehr machen? Shut up.
Habe ich irgendwas. Habe ich einen Popel?
Warte.